Vor ein paar Monaten habe ich eine kleine Jukebox gebaut, die man mit RFID benutzen kann. Die einzige Funktion, die diese Box hat, ist zu skippen in den nächsten Song. Und hätte ich Daniel ein bisschen früher gekannt, hätte diese Box auch eine Lautstärkekontrolle und viele andere Dinge. Gibt Daniel einen ganz warmen und schönen Applaus, dann können wir anfangen.
Alright, hello.
Okay, hallo. Kann alle mich richtig hören? Ich muss zugeben, das ist mein erstes Mal, dass ich vor so großen Gruppe rede. Vielen Dank für diese Möglichkeit, dass ich meine Arbeit teilen kann. Und ich glaube, es würde Sinn machen, wenn wir uns alle erstmal kennenlernen würden. Lass mich mit einer Frage anfangen. Wer hatte schon mal Probleme mit einem Mikrocontroller? Okay, ja. Von diesen Personen. Wer hat mit Bluetooth Low Energy gearbeitet schon mal? Okay, das sind vielleicht 20%. Letzte Frage. Habt ihr es gewollt, habt ihr es gemocht, mit Bluetooth Low Energy zu arbeiten? Das ist eine große Anzahl, eine überraschende Anzahl an Menschen. Okay, das war zu früh. Also ich habe all diese drei Sachen schon mal gemacht. Und ich wollte schon mal anfangen. Ich habe angefangen damit, ein Smart Home zu bauen. Und im ersten Durchgang habe ich WLAN benutzt. Aber vielleicht wisst ihr, WLAN. Entschuldigung, ich muss kurz einen Timer setzen. Ja, also WLAN ist ein bisschen stromhungrig und ich hatte überall Kabel liegen. Lass mich mal kurz parallel das Video anschalten, das nebenbei noch laufen soll. Das braucht offensichtlich ein bisschen. Also die erste Iteration, der erste Durchlauf war mit WLAN und irgendwas musste sich ändern. Also ich habe mit Bluetooth Low Energy einmal beschäftigt. Warum? Naja, weil es billig ist. Größtenteils ist es in fast allen unseren Handys drin, reingebaut und es gibt eine riesige Masse an Mikrocontrollern. Lass mich das hier manuell machen, das ist ja schlimm. Mit dem ESP32 hoch bis zu Nordic Devices, TI-Devices und alles andere auch. Und was wir hier sehen, ist ein paar meiner, wie soll ich sagen, ich nenne sie liebevoll Kunst. Die Schlüssel, die ich habe ein bisschen geschummelt, aber was man sieht, es ist immer irgendwas mit Bewegung hier. Lass mich das nochmal spielen. Das ist übrigens dieser Knopf, den ich auch hier gerade habe. Also, überall da gibt es einen kleinen Bewegungssensor, einen Sensor, der Bewegung erkennt und eine Aktion und Reaktion. Und es geht um Aufgaben, die wir alle irgendwie meistens irgendwie tun müssen. Und eigentlich müssen all diese Aufgaben nicht unbedingt Computing oder eine Automation abkriegen. Ich hätte das vielleicht vorher testen sollen. Also, weiter. Wenn wir das jetzt alles vergleichen, all diese Aufgaben, es gab immer einen Motor, einen Sensor. Und das ist eigentlich nicht so schwierig. Alle, die schon mal mit Mikrocontrollern gearbeitet haben, es ist im Endeffekt eigentlich immer nur lesen, ob es ein High oder ein Low gibt oder eine 0 oder eine 1. Und meistens ist das Kontrollieren von Mechaniken ein Anschalten oder ein Ausschalten, also ein Output von 0 oder 1. Mit Motoren könnte es ein bisschen kompliziert werden, weil man zum Beispiel MOSFETs hat oder Drivers, aber sogar für Stepper Motors, wer hat denn schon mal mit Stepper Motor gearbeitet? Ich gehe davon aus, dass ihr irgendeine Art von Driver benutzt haben, zum Beispiel eine 4999 oder einen anderen. Es geht eigentlich immer nur um die Signalausgabe.
Es ist dann halt einfach eine unterschiedliche Komplexität des Signals, das man ausgibt. Und okay, die Slides auszutauschen wird ein bisschen anstrengend, aber wenn wir hier genau auf diesen Stromkreis gucken, dann ist es nicht besonders viel, was diesen Motor ansteuert. Du hast also deinen Motor mit dem kleinen Kreis mit dem M drin, du hast ein MOSFET und schaltest es an und dann läuft der Motor. Das ist Low-Side-Schaltung. Man kann es auch auf der High-Voltage-Seite machen, aber das sind Details. Das ist die kleinste Menge an Teilen, die du brauchst, um... Du musst halt so ein bisschen die Strombegrenzung machen für den MOSFET. Einfach einen billigen Widerstand davor, damit du das, den fließenden Ausfluss begrenzt. Und, aber das okay, das kann man natürlich selber herausfinden. Ich habe ein bisschen was mit Wi-Fi gemacht und jetzt wollte ich was mit Bluetooth Low Energy machen, um weniger Strom zu verbrauchen. Also vor 3 oder 4 Jahren habe ich angefangen mit dem Projekt. Das hat mich, das hat mir erlaubt, den Sensor anzugucken und irgendeinen Sensor, einen Knopf, einen Vibrationsdetektor. Immer wenn sich was verändert hat, dann wird mein Code einfach die Daten, die generiert wurden, broadcasten, rumschreien. Also, was haben wir hier gehabt? Das ist ein Mikrocontroller. Ich habe mich dafür entschieden, den Nordic NRF 51 zu benutzen und das sollte der 51W sein. Es ist nicht der billigste, es gibt billigere Optionen, aber es ist entweder schwerer für die zu entwickeln, oder die Community ist nicht so gut, oder sie sind nicht so energieeffizient. Nordic ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, wenn du lernen willst. Das ist eine coole Community, die helfen dir. Es gibt viel Dokumentation. Und ja, vielleicht ist Bluetooth hier nicht die beste Option. Ich habe gerade darüber geredet, meine erste Iteration, periphere Broadcasting der Daten. Was ich dann so hatte, ist eine Art Plattform, so ein Board, das wurde vorgeflasht, ich hatte ungefähr ein Dutzend davon und alles, was ich machen wollte, ist, wenn ich einen Sensor ausbringen wollte, ich habe den da verknüpft, eine Batterie reingepackt und das hat funktioniert. Ich hatte eine Codebasis für all meine Sensoren, das war natürlich von Vorteil und das hat wunderschön reingepasst in die Rollenverteilung von Bluetooth Low Energy. Wir werden ein kleines bisschen Theorie über PLE machen, aber der Punkt dieses Projektes war, gar nicht so viel damit zu tun haben zu müssen. Das ist also wirklich nur für die Bildung hier. Am Ende geht es darum, meine erste Generation von Sensoren hat in einem peripheren Sensorsystem funktioniert. Also alle Sensoren haben einfach peripher die gesamten Daten gebroadcastet. Und mein zentraler Observer hat die Daten empfangen, so wie alle anderen, die in der Nähe waren. Das ist vielleicht keine gute Security, keine gute Sicherheit. Das ist aber ziemlich einfach, einfaches Konzept. Du musst keine Verbindungen aufbauen. Der Nachteil ist, du hast keine Ahnung, was passiert. Du gibst keine Rückmeldungen. Wenn der Sender weiß nicht, wenn was verloren geht zum Beispiel. Und du kannst nichts kontrollieren und steuern. Also der Sensor kann keine Kontrollsegmente an das Periphere zurückgeben. Und die Bluetooth Low Energy Sache hat viele Möglichkeiten und theoretisch kann es auch Szenarien unterstützen, wo du Dinge kontrollieren möchtest, auch wenn mein Projekt das gar nicht verlangt hat. Also habe ich das Projekt abgecredit nach etwas, was auch Verbindungen benötigt. Jetzt kannst du Inputs und Outputs bearbeiten. Aber das war wirklich auch noch sehr früh. Und Konfigurationen wurden zum Beispiel hart in das Programm konfiguriert. Und wenn ich eine Sequenz rausschicken wollte, zum Beispiel einen Impuls nach 100 Millisekunden, dann war die 100 Millisekunden zu dem Zeitpunkt noch hart gekodiert. Und wenn ich ein bisschen was verändern wollte, dann habe ich den Code kopiert. Und ich habe natürlich auch Git gekannt, aber ich habe es nicht benutzt. So hatte ich eigentlich für jede Anwendung eine eigene Codebase, die sich irgendwie identisch war mit den anderen Sachen für 95%, aber es waren sehr, sehr kleine Veränderungen da drin. Also, wenn wir jetzt über Verbindungsorientiert sprechen, dann sprechen wir auch immer noch über zentrale und periphere Geräte. Der zentrale ist der kontrollierende Part, aber jetzt reden wir eigentlich über Masters und Slave. Master initiiert die Verbindung und der Slave ist der, der sich damit verbindet. In der üblichen Weise ist Slave der Peripheral und wird kontrolliert. Jetzt machen wir einen kurzen Ausflug in den Bluetooth Low Energy Stack. Ich glaube, viele von euch haben mit Bluetooth schon mal was gemacht und ich erwarte, dass manche von euch vielleicht ein bisschen sauer sind, weil Bluetooth-Kopfhörer nicht so funktionieren, wie sie sollen und Mäuse und Tastaturen. Und wir reden jetzt hier über Bluetooth Low Energy. Das ist ein bisschen anders. Es ist gemacht, nicht für Audio gemacht. Aber also man kann jetzt schon Audio übertragen, aber das ist nicht, wofür es designt wurde und das ist neu. Also wir haben den physikalischen Layer, super duper wenig Energieverbrauch, hat einen riesen Unterschied zum Bluetooth Classic. Dann der Link Layer, der die Verbindungen etabliert, ist also verantwortlich dafür, dass die Teile sich gegenseitig erkennen. Dann gibt es quasi noch L2 Cup, das ist, ich sage immer TCP dazu, das ist quasi für die Übertragung. Es kümmert sich darum, Pakete nochmal zu senden und zu bestätigen. Dann gibt es den Attribute Layer. Da gibt es hauptsächlich eine Menge von Endpunkten. Die Endpunkte haben noch keine Klassifikation, das sind einfach Endpunkte. Du kannst machen, was du möchtest. Darauf aufbauend gibt es den GUT Layer, der die Endpunkte in Services und Beschreibungen klassifiziert. Wir schauen uns das gleich mal an. Und obendrauf natürlich die Anwendung, die all die Layer darunter kontrolliert. Die Applikation ist, wo deine Logik oder in dem Fall meine Logik tatsächlich auch dann sozusagen versteckt drin ist. Genau.
Um euch kurz teilhaben zu lassen, wo ich dann schon durch musste und was ich gelesen habe, gelitten habe, was ich für Entwicklung lernen musste, ist viel. Es hat mich Jahre gedauert, bis ich wirklich verstanden habe, was wirklich passiert und was, wie es läuft. Also man muss auf jeden Fall erstmal anfangen, damit rauszufinden, ob es was auf welcher Frequenz es läuft. Dann geht es um Timers. Also und normalerweise geht es dann auch um die Sicherheit. Es ist im Endeffekt wichtig zu definieren, was für eine Sicherheit benutzt wird. Dann müssen sehr viele Händler registriert werden.
Wenn du eine Anwendung schreibst, dann ist das zumindest für den Nordic SDK das Ding. Wenn du eine Anwendung schreibst, dann musst du dich darum kümmern, dass alle relevanten Bluetooth Low Energy Events behandelt werden. Also wenn eine Verbindung etabliert wird, musst du das handeln. Wenn ein Paket geschickt wird, musst du das behandeln. Und du musst es verstehen, was das ist. Es ist also ein bisschen anspruchsvoll, all die Dinge zu behandeln. Du musst die Events ja auch behandeln. Und dann musst du deine Dienste aufsetzen, deine Charakteristiken, deinen GUT-Server quasi, worüber wir gleich reden werden. Und dann gibt es die Verbindungsparameter, die für sich selbst ein bisschen magisch sind. Es macht nicht immer Sinn, ergibt nicht immer Sinn nach 700 Tagen ungefähr. Lass uns über den mystischen GUT-Server sprechen, über den ich gerade erwähnt habe. Der GUT-Server ist quasi root und jeder dieser GUT-Server hat Services. Es kann Services haben, es kann natürlich auch ein Lehrer-Server sein. Es ist im Wesentlichen eine Gruppe von ähnlichen Funktionen, Ein Beispiel würde sein, den Herzschritt zu monitoren. Das ist hier nicht auf der Folie, aber es könnte eine Kategorie sein. Oder Batterieservice zum Beispiel, den wir in meinem Projekt haben. Das ermöglicht dir, unterschiedliche Fragen zum Batteriezustand zu stellen. Und ein Service ist quasi eine Charakteristik, ein Endpunkt. Für den Heartrate, Herzschritt, könnte die Charakteristik zum Beispiel sein, wie viele Schläge pro Minute das Herz schlägt. Oder wie groß das RR-Intervall ist. Das ist das Intervall zwischen zwei Herzschlägen. Für den Batterieservice könnte zum Beispiel sein die Prozentzahl des Akkuzustands, das ist natürlich im Standard drin. Die Bluetooth Special Interest Group hat die Spezifikationen erstellt. Es gibt zum Beispiel auch die Batteriespannung, die ich dazu gefügt habe. Es ist nicht im Standard, aber ich fand es nützlich. Es gibt natürlich Beschreibungen, die sind nicht so wichtig für das Projekt, aber unterm Strich ist das Metadata über deine Charakteristiken. Wenn du also eine Benachrichtigung erhalten möchtest, dann kannst du quasi sowas wie Push-Nachrichten bekommen. Du musst ein bisschen eine besondere Flag setzen, damit du dahin subscriben kannst.
Na gut, aber genug davon. Und als letztes reden wir immer schnell über die Bluetooth Low Energy. Wir reden einmal kurz über die Verbindungsparameter, die ich kurz beschrieben habe. Die Parameter helfen dir, eine Balance zu kreieren von zwischen Latenz und zwischen wie gut du dein Peripheriegerät erreichen kannst. Also entweder kannst du sie so konfigurieren, dass sie entweder sehr schnell sind und dafür dann aber mehr Batterie verbrauchen, aber auch sehr stromeffizient, aber langsam. So, wie funktioniert das? Also wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, ich nehme dich jetzt mal, ich denke jetzt mal, du bist ein Sensor, du bist mein Sensor. Du bist zum Beispiel ein Fenstersensor. Und ich bin interessiert an deinen Daten. Und du musst dir vorstellen, dass ich dich frage, hey, ist das Fenster offen? Du wirst Nein sagen, weil es ist nicht offen. Und dann frage ich wieder, hey, und du sagst wieder Nein. Und das passiert ungefähr 10 Mal die Sekunde. Und ich kenne dich jetzt nicht persönlich, aber ich denke mal, du bist dann wahrscheinlich nach 500 Anfragen ein bisschen genervt. Also irgendwann wirst du mir sagen, du kannst fragen, du kannst so oft fragen, wie du willst, aber ich werde einfach nicht antworten. Ich werde dir antworten, wenn sich etwas geändert hat. Also wenn das Fenster offen ist, dann sage ich dir, jetzt ist das Fenster offen. Aber wenn sich nichts geändert hat, warum sollte ich dann antworten? Und dann werde ich antworten, klar, aber wenn ich dich konstant, dauerhaft frage und du nicht antwortest, dann fühlt sich das nicht unbedingt nach einer Liebesbeziehung an. Also würde ich mich freuen, wenn du mindestens alle 10 Sekunden mal Hallo sagst, damit ich weiß, dass du noch lebst. Und dann sagst du auch noch, dass alle 10 Sekunden, dass das Fenster zu ist und dann weiß ich, dass du lebst. Also das versuche ich hier zu zeigen. Also ich habe hier einen 200 Millisekunden Intervall, dass der Master, das zentrale Gerät, anfragt und der Slave-Intervall soll nur jede dritte Anfrage beantworten. So heißt, ich habe sehr viel mehr Flexibilität. Und im schlechtesten Fall, wenn jemand das Fenster aufmacht und die längste Zeit, die der Main warten muss, sind 200 Millisekunden. Also stellt euch vor, die ersten beiden Anfragen werden ignoriert und dann nach 150 Millisekunden wird der Slave antworten, dass das Fenster offen ist.
Diese Konfiguration ist großartig für Sensoren, wo man weiß, dass nur selten was passiert. Und weil sobald ihr etwas Genau, aber wenn es passiert, dann möchtet ihr da schnell davon wissen. Wenn ihr aber Kontrolldaten habt, wo ihr Kontrollsignale senden müsst, dann ist das blöd, wenn das Gerät noch eine halbe Minute schläft. Und wenn ihr zum Beispiel irgendwas einschalten wollt, dann wollt ihr nicht eine halbe Minute warten, bis das Ding läuft. Also was wollen wir mitnehmen aus diesen Themen? Ja, BLE ist recht kompliziert. Es fängt damit an, die richtige Hardware zu wählen, die diversen richtigen C-Code zu schreiben, Security, diverse Parameter und so weiter. Wie bereits erwähnt, oder eben da quasi aufgehört habe, es gab einen Zeitpunkt, wo ich viele Codebases hatte, aber mit quasi dem selben Code. Und die erste Codebase hat quasi PIN 1 kontrolliert und die letzte PIN 10. Aber es hat mehr oder weniger dasselbe gemacht. Also ich habe nur so sehr kleine Änderungen gemacht und ich habe mich halt gefragt, hey, wie könnte ich das denn zusammensetzen in eine wiederverwertbare Codebasis? Und so war Blinky, also eine Kombination von Blinky und BLE, so wurde dieses Projekt geboren. Und was kann Blinky denn machen? Also es hat GPIO-Konfigurationen, General Purpose Input Output. Ihr könnt über Bluetooth Low Energy damit kommunizieren. Man kann optionale Features hineinkompilieren. Ich selber habe zum Beispiel so ein blinkendes Ding, das mit meinem Telefon sich verbindet und zum Beispiel die Geschwindigkeit misst und so weiter. Das, mit dem kann man halt arbeiten. Man kann die Parameter halt optional, also meiner Meinung nach optional tunen. Und ja, eben, das Ganze ist optional. Man kann sowas machen wie Codesequenzen auf dem Chip selber ausführen. Das ist aber im Moment nicht so relevant. Ich erzähle doch mal, was Blinky ist oder was ihr damit machen könnt. Blinky ist eine Firmware. Wer hat Tasmota schon mal genutzt? Ah, das sind mehr Leute, als dass ich erwartet hätte, und das vor allem auch mehr Leute, die BLE benutzt haben. Also Blinky ist eine Firmware. Wenn wir annehmen, dass ihr den richtigen Microcontroller habt, welches ist der erwähnte Nordic-Controller ist, dann könntet ihr dort im Prinzip einfach Blinky drauf flashen. Und so, also bis gestern gab es da Instruktionen, wie das geht. Und danach sind wir an dem Punkt, wo wir jetzt zusammen sind. Also ich habe jetzt ein bisschen so aufs Glück habe ich hier einen Mikrocontroller damit, mit einer Batterie dran. Ich habe Blinky drauf geflasht, und was ich jetzt hier machen kann, hoffen wir mal, es klappt, ist eine Webseite zu öffnen, die ich ein bisschen größer mache für euch. Ich verbinde mich mal zum Gerät. Und wenn das funktioniert, hoffentlich, dann sollte da was erscheinen. Ich hatte manchmal ein bisschen Probleme damit, mit der BLE, vor allem hier am Kongress. Also lass uns sicherstellen, dass wir sonst überall disconnected sind. Und now funktioniert es. Ich muss euch gerade warnen, im Moment funktioniert dieser Browser nur mit Chromium-Browsern. Ich habe natürlich daran nicht gedacht, als ich es entwickelt habe. Aber ja, das ist halt so. Es ist halt im Moment einfach so. Ja, und jetzt seht ihr dort bereits die verfügbaren Pins. PIN 0 bis PIN 31. Und die können wir jetzt konfigurieren. Und ja, das habe ich halt schon vorbereitet. Ich klicke mal da auf mein Board, das ich habe. Das hier sieht am ähnlichsten aus wie meines. Basic Standardkonfiguration, die ich jetzt machen muss. Also ich habe zum Beispiel konfiguriert, dass das PIN 12 an einer LED verbunden ist und PIN 8 bei einem Knopf. Und das schicke ich jetzt ans Gerät. Das Gerät merkt sich diese Konfiguration und gibt mir dann ein Interface über BLE mit diesen Pins. Und ungefähr so sollte das dann aussehen. Und wenn ich jetzt da draufklicke, dann sollte die LED blinken. Und ja, man sieht das im Stream oder vor Ort, dass da was läuft. Ich hoffe, ihr seht die grüne und rote LEDs da. Also ja, die sind hell genug zum Testen. Da eine grüne auch noch, die ihr bis jetzt nicht gesehen habt. Ja, das Ganze gibt es auch für digitale Eingabe. Ich meine, ihr müsst mir jetzt natürlich ein bisschen vertrauen, dass ich das nicht fake, aber wenn ich hier die Knöpfe drücke, dann seht ihr, dass das leuchtet auf der Webseite. Also irgendwie kann dieser Mikrocontroller mit Blanky drauf ist jetzt über Bealey mit dem Computer gekoppelt und mit dieser Webseite. Das ist ein standardisiertes Interface. Da könnt ihr zum Beispiel jetzt auch anstatt mit der Webseite mit Python drauf zugreifen. Und ein letzter Trick, den ich euch zeigen möchte. Wenn ihr euch an das Video erinnert, das ich euch gezeigt habe, viele von diesen Aufgaben können von diesem Ding erledigt haben. Von diesem Ding, das hier auf dem Tisch steht. Weil das meiste ist eben ein Input anschauen oder ein Output setzen. Nichts allzu kompliziertes. Wenn dieses Projekt schon existiert hätte, als ich mit BLE angefangen habe, hätte es mich viel Arbeit gespart. Aber ja, es ist mir, ich bin manchmal etwas langsam.
Also hier sollte jetzt ein Asset erscheinen, das lädt nicht. Was wir auch machen können, ist einfache Sequenzen über die GUI programmieren. Zum Beispiel lasse ich das jetzt hier einmal 100 Mal wiederholen. Das erste Frame wird die erste und die zweite, die dritte LED anmachen und hoffentlich blinkt das Ding jetzt und die Polizeifarben waren jetzt nicht unbedingt vielleicht fragt ihr euch, wie diese Sequenzsache entstanden ist. Ich habe damit angefangen, ein Protokoll zu benutzen und musste dann mit dem Ding kommunizieren, wie oft wir kommunizieren wollen. Und dann dachte ich mir, wie lese ich Inputs? Wie kann ich React mit Inputs verbinden? Also jetzt habe ich ein neues Problem. Lass uns mal das hier zumachen, wir brauchen das nicht. Ich nenne das Ding GPIO ASM GPIO zum Zusammenbauer. Warum Assembler? Es hat ein paar sehr einfache Commands und ich habe ein Interface mit dem GPIO. Diese Farben nerven uns gerade ziemlich sehr. Wir wollen nur die rote Farbe blinken lassen. Wie sieht das aus? Also lass uns ein Label erstellen. Und dann sagen wir write digital auf dem ersten Pin. Und dann sagen wir sleep MS, 200 Millisekunden, write digital 0 und dann sleep MS 200 nochmal und dann springen wir wieder ans Anfang. So, ich hoffe, dass dieser Assembler-Code mehr oder weniger verständlich ist. Wir manipulieren nur Outputs. Und dann kann ich den Pfad kopieren. Ich gehe zurück auf die Website. Das ist die falsche Website. Und dann klicke ich auf Datei hochladen. Voilà. Und dann zeigt er mir den komprimierten Code und gibt mir die Möglichkeit, das Paket händisch zu senden. Wenn ich dann auf zum Gerät senden drauf drücke, da muss ich kurz etwas richtig stellen. Jetzt leuchtet nur noch das Blaue. Was ist gerade passiert? Was ich jetzt machen kann, ich kann die Konnektion schließen zwischen den Geräten. Wenn ich jetzt das hier wieder aufmache, das sieht man nicht so gut. Also ihr müsst mir jetzt vertrauen, dass das Ding jetzt alleine autonom funktioniert und diesen Code ausführt.
Und wenn ihr euch an das Video erinnert, das ich euch gezeigt habe, das ist dieses Ding, das meine Tür öffnet. Habe ich das irgendwo? Nicht da? Also, auf dem rechten Bild, das ist das Chaos, das meine Tür jeden Tag öffnen wird. Das ist ein Stepper-Motor da drin. Und ich muss ungefähr 200 Impulse outputen, ausgeben. Also hier habe ich dann einen Code, wo ich dann alle 100 Millisekunden ein Signal ausgebe und wir gehen zurück auf die Website. Und jetzt kann irgendjemand von euch sich mit diesem Ding verbinden? Naja, ihr könnt damit rumspielen. Die ganze Assembler-Sache ist als eine Erweiterung gedacht. Anstatt nur Bits zu senden, kann ich auch komprimierten Code hinschicken und dann werden alle glücklich. Und als kleinen Einblick, persönlich habe ich ESP32, diese benutzen BLE, um zu den Blanky-Devices zu sprechen. Und das kostet mich ungefähr 4 Euro pro Raum. Also das ist vielleicht eine gute Information, wenn ihr selbst was bauen wollt. Mit diesen Worten möchte ich mich bedanken. Ich weiß, dass das, was ich gemacht habe, auch auf vielen anderen Wegen gemacht werden kann, aber jegliche Kritik oder Anregung würde ich mich sehr freuen, dass ich sie hören würde. Wenn ihr noch etwas sehen würdet über mein anderes Projekt, hier bitte einen QR-Code. Ich habe viele andere Sachen gebaut mit Blanky, die ein bisschen anders, dumm oder lustig sind. Und das war's von mir aus. Das war die deutsche Übersetzung von Hardware Tracking mit Bluetooth Low Energy vom 38C3. Über eure ÜbersetzerInnen waren Fancy, Pharmafirma und Mr. Bronze. Wir freuen uns über Feedback, entweder per Mail oder an hello@c3lingo.org. Und jetzt kommen noch Fragen.
Vielen Dank. Hast du darüber nachgedacht, das Ganze in Home Assistant zu implementieren? Also respektive, ich möchte das machen. Würde das sowas gehen?
Nicht wirklich. Es ist nötig, habe ich die Angst. Und ich habe auch schon mal so einen Heimassistenten geschaut. Und wir könnten alles externalisieren mit Blanky, was jetzt schon existiert. Man könnte die ESP32 benutzen in einer Konfiguration, um mit diesem Ding zu verbinden. Aber ich habe nicht wirklich verstanden, wie man Daten da raufschreiben kann. Also im Endeffekt muss es passieren, aber das Protokoll für das Interface ist relativ einfach. Also wenn ihr EPISO-Code generieren wollt, das ist ein bisschen kompliziert. Ich habe schon mal darüber nachgedacht, aber ich habe es noch nicht getan.
Any other questions?
Gibt es denn weitere Fragen vielleicht vom Signalengel aus dem Internet? Right. Da hinten gibt es eine Frage. Oder doch nicht? Nein, dann können wir diesen Vortrag abschließen. Ich denke, Daniel wird irgendwo erreichbar sein, entweder hier oder an der Bar. Einen großen Applaus nochmal für Daniel.